I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo, liebe Nibifee.
Hi!
Fans. Ich hab den Kopfhörer so laut, dass ich mich gerade richtig erschrocken, als du was gesagt hast.
Ja, du erschreckst dich immer, wenn ich was sage. Nee. Was viele ja nicht wissen ist, außerhalb dieses Podcasts bin ich sehr leise. Ich rede kaum. Mein Umfeld fragt sich immer, Maria, bist du noch da?
Ich habe heute die fantastische Shari Litt auf Instagram gesehen, die fantastische Komikerin, Comedienne, wie auch immer, whatever. Shari Litt auf Insta gesehen, die hat so einen Post gemacht, dass sie, weil sie ist so, sie versucht was gegen Fast Fashion zu machen,
ja,
und will deswegen sich auch Sachen selber nähen. Und die steht ja auch so ein bisschen auf so ein, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Style, ich weiß gar nicht, wie ich den Style von ihr beschreiben soll, aber es sieht so viktorianisch eigentlich fast. Sieht
so ein bisschen Boho aus.
Ein bisschen Boho, so ein bisschen viktorianisch, so ein bisschen so Wolle, schwere Stoffe auch und so gedecktere, herbstlichere Farben und so. Und die hat jetzt sozusagen als Aktion gegen Fast Fashion, hat sie sich selber einen Unterrock genäht.
Ja.
Hat dann ein Video gemacht auf Instagram und hat das gepostet. Und ich fand es so witzig, weil sie hat dann, als der Rock dann fertig war und sie den anhatte und so vom Spiegel sich so filmt mit dem Rock, hat sie dann groß ins Bild geschrieben, Big Dirnen Energy.
Das ist ja lustig.
Und ich wusste nicht, dass ich diesen Begriff gebraucht habe, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gelesen habe.
Ich bin gerade auf ihrer Seite.
Wie würdest du den Style beschreiben?
Ja, ich war auf jeden Fall falsch mit Boho. Ich sehe jetzt nur das Video, muss ich dazu sagen. Ne? Ich finde, es sieht auch so ein bisschen, was ich ganz cool finde, so Farmer-Style aus, also Farm-Style.
Aber so,
du?
Ja, aber so 20er-Jahre-Farm.
Ja,
irgendwie so.
Stimmt. Ja, so, also oldschool, aber auch irgendwie, es kommt ja alles wieder.
Das ist ein faszinierender Style, den sie hat. Auf jeden Fall, ja. Big Dirnen Energy hat mir
Big
sehr gut gefallen.
Big Dirnen Energy, absolut. Das finde ich auch gut. Nicht schlecht.
Sowieso, Charlotte ist sehr lustig.
Ja, stimmt, so ein bisschen Twenties ist da drin.
Eine sehr gute Komikerin, die ja auch in der, ich glaube, es war die Weihnachts-NBE damals, da hat sie, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte nacherzählt oder so. Da war sie auch Gast da, als ich diese Weihnachtsfolge gemacht habe. Und hab zu ihr, weil ich sie so witzig finde als Komikerin, habe ich zu ihr gesagt, mach einfach eine Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte. Und
cool.
das hat sie dann gemacht.
Lustig. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. So, Maria, wir haben uns hier eingefunden.
Nils Bogelberg.
Ich habe deinen Nachnamen gar nicht gesagt.
Es ist fast Weihnachten.
Ja, aber
ich habe meinen Nachnamen gesagt.
Das ist ja so wie ein bisschen schwanger.
Wenn ich Nils Bogelberg sage, weiß ja niemand, ob ich deinen Vornamen und meinen Nachnamen sage oder deinen Vornamen und deinen Nachnamen. Vielleicht nenne ich damit uns beide mit. So, Nils.
Bockelberg.
Ja, Böckelburg. Frieda nennt mich jetzt nur noch Böckelburg übrigens.
Was gibt's Neues zu vermelden aus unserer kleinen Welt,
Maria? Ja, also erstmal ist ja alles, was wir erzählen, Gold für euch da draußen. Und wichtig zu erfahren, wir haben dieses Jahr ein Experiment gewagt und haben uns einen wiederverwendbaren Baum in Rosa geholt.
Ja. Und damit nicht genug, wir haben auch leider beschlossen, die Version zu nehmen, auf der so Kunstschnee klebt.
Ja. und in die auch schon vorher Lichterketten reingetackert wurden.
Das ist wiederum ein Plus.
Das ist ein Plus. Ich mag das ja mit dem Kunstschnee. Ja. Allerdings wussten wir beide gestern, als wir den ausgepackt haben und aufgestellt haben, nicht, ob es uns am nächsten Tag noch geben würde.
Ich hatte gestern Abend im Bett, wahrscheinlich war es Paranoia, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass ich noch irgendwie so irgendwie so einen Ausschlag auf dem Arm spüre
ich
oder
auch.
So.
Ich auch.
Ich hatte so ganz komische.
Und ich glaube, es war keine Paranoia, aber es war gut, dass wir gelüftet haben.
Ja, aber also das beim Einpacken wird es dann wieder ätzend und beim Umstellen. Und also ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich habe aber gelesen, ein Plastikbaum rentiert sich nach 17 Jahren, also was die Umweltbilanz betrifft.
Haben wir schon im Gästelisting Geisterbähnchen erzählt, in dem ich ja letzte Woche zu Gast sein durfte. Ja. Und mit letzter Woche meine ich diese Woche. Ja. Aber Leute, ihr wisst wie Kalender. Also Kalender ist…
Aber es hören ja jetzt auch nicht… Glaubst du, die Schnittmenge ist 100% von
nee,
den Menschen,
überhaupt nicht. Aber die Schnittmenge der Menschen, die jetzt gerade wissen, wie gut ich Kalender lesen kann, ist 100%.
Calendula.
Calendula. Was ist dein wichtigster Weihnachtswunsch dieses Jahr, Nils?
Mein wichtigster Weihnachtswunsch?
Also so der, wo du denkst, wenn ich den nicht kriege, dann hau ich den Laden zu Klump.
Ich schätze, das ist dieser Koffer mit der Million drin.
Es ist ein Banjo.
weiß ich gar nicht. Was ist denn mein wichtigster Weihnachtswunsch? Ich habe mir auch gar nicht so viel offiziell gewünscht dieses Jahr. Ich glaube, ich habe mir eine Ukulele und eine Mandoline gewünscht.
Ja.
Ich
sag dir, der offiziell, also das, was ich dir noch schenke jetzt, du wirst ausflippen.
Das ist ein Banjo, ne? Das ist ein kleiner Running Gag, den wir den Leuten vielleicht erklären müssen. Seit Wochen sage ich, dass ich mir eine Mandoline wünsche und alles, was bei dir ankommt, ist, er will ein Banjo.
Ja, ich habe, irgendwann hat mir das Nils mal erzählt und aus irgendwelchen Gründen war ich dann irgendwann nicht mehr sicher, ob es ein Banjo oder eine Mandoline war, die er sich gewünscht hat. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal gefragt, dann haben wir haha beide drüber gelacht, dann habe ich mir die Eselsbrücke gemerkt, Corellis Mandoline, ist ja so ein Film. Mhm. Und hab mir die aber so gemerkt, dass das will er nicht. Und dann bin ich wieder ein paar Wochen rumgerannt mit dem Nils will ein Banjo. Dann habe ich dich irgendwas gefragt, sag mal nochmal wegen dem Banjo und du, welches Banjo? Und dann kam nochmal raus, dass es doch die Mandoline ist, aber jetzt habe ich's.
Ich habe mir viele Jahre lang ein Banjo gewünscht. Ich wollte schon immer mal ein Banjo haben. Ich glaube, ich will auch immer noch ein Banjo haben. Aber jetzt gerade ist die Mandoline der drängendere Wunsch.
Ja. Ich habe eine sehr schöne rausgesucht. Das kann ich dir schon mal sagen. Das ist jetzt keine Überraschung mehr. Aber die anderen Geschenke jetzt. Na, jedenfalls der Baum. Ich mag den Baum. Und ich mag ehrlich gesagt auch diese Schneeoptik. Habe aber natürlich nicht daran gedacht, gestern, als wir den ausgepackt haben, war mir auch ein bisschen Blümmerung.
Also der sieht auch super aus. Ich finde auch, dass der super aussieht. Ich finde auch, dass der super aussieht. Also diese eingebauten Lichterketten, das ist schon irgendwie ganz cool, finde ich. Also mir gefällt das.
Das Ding ist halt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie schlimm oder gut oder witzig oder albern ihr das findet, dass wir so einen rosa Baum haben. Ich poste auch ein Foto. Aber die rosa Ästelchen, also Nadeln sozusagen, sind ja nur so Plastikmoppets. Und ich finde, dass das ganz schlimm aussieht, wenn da kein Schnee drauf ist. Dann sieht man so krass, dass das Plastik ist.
Weil sonst denkt man, das wäre ein echter rosa Baum.
Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Und ich höre jetzt diese Folge auf. Mir ist das alles jetzt zu blöd. Nein, aber es sieht einfach winterlicher aus, finde ich. Ja, weil nur diese Plastiker, die sehen echt fies aus.
Ja, aber ich glaube, wenn der…
Es sieht aus, als hätte jemand das so aus so, wisst ihr das, womit man Geschenke zubindet, Geschenkband, das, was man so an der Schere lang ratschen kann und dann wird das so eingekringelt.
Geschenkband?
Ja, aber genau das halt. Und als wäre der Baum aus diesen Dingern kleingeschnitten gebaut worden.
Ich glaube, dass wenn der Schnee nicht drauf ist, wenn das vor dir steht, sieht das schon anders aus, als so wie du gerade meinst. Ich weiß, was du meinst, dieser Plastikeffekt, aber ich glaube, auch ohne
den Fotos sah das halt
fies auch ohne
aus.
Den Schnee ist das schon okay.
Jetzt haben wir Schnee. Aber du hast ihn mit ausgesucht.
Ja, ich habe ihn mit ausgesucht. Aber ich habe gedacht, der Schnee wäre etwas fester, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass es wirklich nur dieser Sprayschnee ist, den sie einmal draufpacken und dann schnell einpacken, damit keiner merkt, was sie gemacht haben.
Nils übertreibt.
Nee, der hat viel Schnee verloren, als wir ihn aufgestellt haben.
Ja, aber nicht so viel, wie du jetzt behauptest.
Wie viel habe ich denn behauptet?
Viel. Wenn es nur draufgesprüht worden wäre, hätte der nicht so gehalten.
Du hast den ganzen Abend zu mir gesagt, ich habe so ein komisches, ich habe so einen komischen Geschmack im Hals. Hast du den ganzen Abend danach gesagt?
Ja.
Und jetzt tust du so, als wäre ich hier der Filmschicke.
Ja.
Aber du warst die Filmschicke.
Ja.
Ich habe hier, ich saß hier, habe gesagt, bei mir ist alles okay.
Ja.
Ich habe hier knallhart durchgezogen.
Ja.
Ja.
Ja. Ich freue mich jedenfalls auf Weihnachten. Wir haben Nikolaus vergessen.
Wir haben Nikolaus vergessen, weil wir beide unterwegs waren. Aber wir können das auch easy nachholen.
Wir beide, ne? Wir sind echt richtig krasse Konsumkinder.
Ja, da sind wir natürlich die Einzigen, muss man sagen.
Ja, aber es ist mir gerade auch mal wieder aufgefallen. Also ich liebe halt wirklich Weihnachten und ich mache da keinen Hehl draus. Ich liebe es wegen der Geschenke. Verschenken und geschenkt bekommen, es ist einfach so cool, aber natürlich sind die alle gekauft.
Was ist denn dein sehnlichster, ja, so weit kommt es auch noch, dass wir jetzt anfangen, uns Sachen zu basteln. Moment mal, da muss ich ja kurz intervenieren.
Ja, ja, deswegen.
Was ist denn dein sehnlichster Weihnachtswunsch?
Dass mir jemand eine Reise schenkt.
Das war überhaupt kein Wunsch von dir.
Mich hat überhaupt niemand gefragt, was ich mir wünsche.
Ja, mich auch nicht. Ich habe es trotzdem in die Gruppe geschrieben.
Naja, und so finden wir nicht zusammen.
Doch, aber hast du doch, du hast doch da auch was reingeschrieben. Mm-mm. Was war das? Doch.
Den Teppich.
Das kann sein.
Ja.
Ja, du magst immer auch so praktische Geschenke.
Nee, ich mag keine praktischen Geschenke, aber
findest
ich brauche sie. Ja. Ja. Naja, also da habe ich ja schon rausgehört, dass ich mein Traumgeschenk also nicht bekomme.
Der Teppich ist ja schon da.
Ja, aber ich freue mich echt total drauf. Für mich ist ja Weihnachten vor allem irgendwie mit der Family zusammenhängen und zusammen irgendwie lecker essen und Spiele spielen und vor allen Dingen mal so ein paar Tage ist dann das ganze Land on hold. Also jetzt, wenn ich irgendwie im Sommer Urlaub nehme oder so, weiß ich, dass quasi meine Firma weiterläuft und dass irgendwie Dinge erledigt werden müssen und wenn ich wiederkomme, Sachen auf mich warten oder ich sogar jederzeit angerufen werden könnte oder irgendwas nicht klappt, weil ich was vergessen habe zu übergeben oder so. Und Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr hat man so diesen Zeitraum, wo man so richtig loslassen kann, weil man weiß, alle haben gerade Urlaub. Das finde ich einfach richtig toll und da freue ich mich total drauf, weil ich kann nie so krass entspannen wie da.
Mir ist beim Online-Geschenkelstöbern aufgefallen und gezeigt worden, dass am 24. Mai nächsten Jahres
das
neue Stephen King-Buch erscheint.
Das ist aber erstaunlich lange hin für Stephen King. Das aber heißt, dazwischen kommen noch drei.
Das heißt, da musst du dich ranhalten, um aufzuschließen.
Ja, das
sozusagen.
Stimmt. Ich bin gerade zwei Bücher hinterher.
Wollte ich dir nur noch gesagt, kleiner Infopost. Danke, dass du auch Infopost ein Like gibt.
Ja.
Like gibst. Aber also eigentlich, wir haben beide gerade viel zu tun. Bei dir ist quasi jetzt nochmal das ganze Firmenzeug, da kommt jetzt nochmal ganz viel zusammen zum Ende des Jahres. Bei mir war jetzt auch viel zu tun wegen dem ganzen Viva-Quatsch und so und auch noch so ein paar andere Sachen, NBE und so weiter und so fort. Also da ist auch noch einiges, da ist jetzt plötzlich auch noch einiges zu tun im Dezember, von dem ich immer dachte, er würde so ruhig.
Ähnlich wie die Deutsche Bahn sind wir immer überrascht, wenn der Winter losgeht und das Jahr bald zu Ende ist.
Na. Aber deswegen ist hier so die Weihnachtsstimmung in the House noch nicht so richtig zelebriert, weil wir da noch gar keine Zeit hatten. Wir haben allerdings Kekse von meiner Schwester bekommen, das ist schon mal gut.
Mhm.
Und haben jetzt einen Weihnachtsbaum. Und
aber jetzt am Wochenende wird es richtig krass.
Ja, ich bin gar nicht so viel, wir sind gar nicht so viel da am Wochenende.
Ja, aber trotzdem, wir werden unsere kleinen Weihnachtsmomente schaffen. Und die werden richtig krass.
Ich habe übrigens letztes Wochenende war ich mit meiner Tochter in Wonka. Da war so eine Special Screening, Special Vorführung. Da haben die so einen Mini-Wonka-Weihnachtsmarkt aufgebaut mit so gebrannten Mandeln und Zuckerwatte und Süßigkeitenstand und heiße Schokolade und Glühwein und so im Kino.
Ja.
Es war Schokobrunnen gab es auch noch. Das war sehr cute. Und dann haben wir diesen Film geguckt mit Timothy Chalamet.
Mhm.
Und der war überraschend niedlich. Das ist quasi so das Origin von Willy Wonka.
Ja.
Bevor er die Schokoladenfabrik hat.
Ich habe noch nie eine Version davon gesehen. Also ich kenne Willy Wonka natürlich, ne? Das war ursprünglich der mit den Locken.
nicht Gene Hackman.
Gene Wilder.
Gene Wilder, genau.
Und dann war es Johnny Depp.
Mhm.
Und jetzt ist es Timothée Chalamet. Mhm. Das, im Prinzip wird uns hier gerade auch so eine kleine Benjamin Button-Sache. Als nächstes kriegen wir so er als also, Kind.
Ich wette mit dir, dass Gene Wilder, als er den gedreht hat, jünger war als Johnny Depp, als er den gedreht hat.
Aber Johnny Depp sah so ein bisschen aus wie All in Zoolander.
Der ständige Jungbrunnen.
Ja.
Aber ich… aber
wie, jetzt nicht mehr.
Aber wie gesagt, Timothée Chalamet ist ja quasi der junge Willy Wonka und wie er so anfängt, Willy Wonka zu werden. Und das Ganze so ein bisschen so als Musical und so, das hat mir echt total gut gefallen.
Ja, schon, damit hast du mich jetzt final verloren.
Nee, du musst ihn auch gucken, der gefällt dir auch, weil der ist sehr cute.
Okay.
Hat mir echt, fand ich echt.
Und finde ich den auch gut, wenn ich quasi keinen von den anderen Filmen gesehen
habe? Ja, ich fand den einfach ein bisschen aufregend, war ein bisschen bunt, gibt so zwei, drei fragwürdige Sachen, wo ich denke so, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das hätte man irgendwie auch anders lösen können bestimmt. Aber ich finde, man kann darüber hinwegsehen und weil so Timothée Chalamet ist wahnsinnig cute in dem Film und so die Crowd, mit der er da so abhängt, die sind auch alle so niedliche Charakter und so. Das ist schön, das hat Spaß gemacht.
Cool.
Ja.
Ich habe eine wichtige Frage an dich. Nee, weißt du, was wir noch…
Sehr gute Songs, deshalb ja Musicals auch nicht selbstverständlich, aber es sind sehr schöne Kompositionen und Regie hat der Typ von Paddington gemacht, deswegen, das ist auch so ein Paddington-Style irgendwie. Also das
habe ich auch beide leider nicht gesehen.
Der hat ja irgendwie so
die will ich auch immer noch sehen.
Der hat so eine gute Art, Familienfilme zu machen, finde ich.
So eine wholesome Art.
Ja, wholesome, aber so leicht britisch, also immer so ein bisschen mit so einem Anspruch.
Das mag ich ja eigentlich.
Anspruch auch mal so ein Assi-Joke mit reinzuhauen.
Bisschen edgy.
Genau.
Mhm. Wir waren am Wochenende, apropos edgy, auf dem Naughty Market.
Na, nicht auf dem Edgy Market, sondern wir haben auf dem Naughty Market…
In Berlin gibt es…
Uns etchen lassen.
Nee. Also ich nicht. Weiß nicht, was du gemacht hast, die 5 Minuten, die ich dich nicht gesehen habe. Der Naughty Market in Berlin ist ein Markt, den, glaube ich, gibt es immer zur Weihnachtszeit und dann im Frühling oder Sommer einmal. Also wirklich nur zweimal im Jahr, 2 Tage. Und zwar ist das ein Markt, den ihr euch jetzt so vorstellen könnt, eigentlich wie so eine Art Flohmarkt oder Kunstmarkt. Aber die Stände sind nur quasi… sexthematische Läden.
Es ist ein kinky…
Sind ja keine Sexläden.
Es ist ein kinky Kunsthandwerkermarkt.
Ja, genau. Also es gibt sozusagen Kunst, also wirklich Bilder, also Leute von Bildern zur Fotografie, gemalte Kunst, Comics, es gibt und die halt alle mit so sexuelle Themen haben. Ja,
glaub,
ist ja nicht nur King.
Doch, ich glaube beim Naughty Market ist tatsächlich nur King.
Ja?
Ich glaube, das war alles nur Kink.
Ne, aber also ich habe auch Bilder gesehen, wo einfach nur nackte Menschen drauf sind. Das ist ja dann nicht automatisch gleich Kink. Das ist ja einfach…
Wo hast du die denn gesehen?
Ne, am Anfang da diese neonfarbenen zum Beispiel. Da hat so eine Frau neonfarbene Bilder gemalt, wo einfach nur so schöne nackte Menschen drauf waren.
Aber es gibt ja auch noch den Queer Market eine Woche vorher, der glaube ich auch… Also ich habe schon das Gefühl, dass der Naughty Market… Aber
ist schon sehr kinky. Also mischt sich ja dann auch, ne? Also dann gibt es auch wirklich… Also es gibt dann auch ganz einfache Sachen wie Stände, wo es quasi Kerzen in Vagina oder Penisform gibt. Also auch ist auch ein bisschen witzig zwischendurch. Es gibt irgendwie coole, witzige Aufkleber. Es gab so diese runden, gestickten Dinger, die sie jetzt so in sind. Da stand Live, Love, Anal drauf. Das fanden wir sehr lustig. Und halt auch coole Klamotten mit entweder coolen Drucks oder eben sehr sexy geschnitten. Und das sind dann alles so kleine Labels und KünstlerInnen aus Berlin und Umgebung, nehme ich mal an. Mhm. Und man kriegt so alles, was selbst wird, aber auch viel Schmuck. Es gibt zwischendurch auch Shows, also wo dann Leute auf der Bühne tanzen und irgendwie Sachen machen. Und
the Pole Dance und sowas.
Genau, und ich finde diese ganze Atmosphäre immer wahnsinnig nett. Vor allen Dingen, weil wir danach auf dem Kunstmarkt Holy Shit waren.
Holy Shit, ja.
So, auch so ein Kunstweihnachtsmarkt im Prinzip, wo es nur so selbstgemachte Sachen gibt.
Ja.
Und der hatte, finde ich, eine viel kühlere und irgendwie so ein bisschen Prenzlauer Bergig hochnäsigere Atmosphäre. Der hatte auch süße Stände, aber ich fand den Kinky Markt, der war auch so, also den Naughty Market, das war auch so ein bisschen voller und weil es natürlich auch viel kleiner war, aber irgendwie, ich fand es so gemütlich. Ich mag den. Wir waren ja letztes Jahr auch schon.
Aber der Holy Shit war wärmer. Da war die Heizung besser.
Das stimmt. Das stimmt. aber es macht einfach irgendwie Spaß, ohne komische Scham und ohne irgendwie so ein Hihihi durch die an den Ständen lang zu gehen und einfach schöne Sachen sich anzugucken, die mit Sex zu tun haben.
Also es gab der hatte auch eine überraschend gute Fressmeile.
Stimmt.
draußen vor der Tür irgendwie. Da gab es sehr viele unterschiedliche Sachen. Dafür, dass der Markt gar nicht so groß war, war da eine gute Auswahl. Und drin, ja, ich fand auch, gibt viel natürlich, gerade im Kinky-Kontext, mittlerweile ja super beliebt, gab es sehr viel Harnisse. Es gab auch einen Stand, wo dann so ein Harness stand, wo so eine Gruppe von Leuten war, die dann so Leinen ausprobiert haben, sich kaputt gelacht haben und so. Und dann gab es, wie du sagst, viele Bilder, viel Schmuck natürlich auch.
Aber auch echt zu Stände mit so schönen, letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel auch was gekauft, so ein einfach so wahnsinnig schöne Oberteile auch, die so durchsichtig sind und so glänzen. Also es gibt einfach da so sehr besondere Sachen. Und diese Community, ich finde gerade die Leute, die so an den Ständen sitzen, alle so wahnsinnig freundlich und bunt und alle verstehen sich gut und sind irgendwie gut drauf. Ich fand es echt sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen, wenn man in Berlin ist. Also die haben auch einen Instagram-Account, irgendwie Naughty Market heißt der.
Ja, mich hat die Location nicht so überzeugt dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie ja in der Münze. Dieses Jahr waren sie da in dieser Trödelhalle an der Arena Treptow, wo auch dieser Trödler ist. Der hat dann da auch direkt die Tür zu seinem Trödelbereich auch noch aufgemacht. Und wir hören alle, dass du gerade eine Tüte Paranüsse aufmachst, Maria. Wir hören das, wir hören die Tüte. Du hältst auch das Mikro an die Tüte. Du hast das Mikro in Richtung der Tüte.
Das merke ich auch gerade.
Und glaubst dann, es wird keiner merken.
Entschuldigung, ich habe das Mikro weggelegt, aber ich habe es halt, sorry. Ich brauchte.
Du machst was mit Ton, ne?
Nils, ich brauchte eine Paranuss. Leute, bitte verzeiht mir, aber es war Paranusszeit.
Na, auf jeden Fall, das irgendwie so, ich bin von der Location nicht überzeugt, aber ich finde schon der Idealismus, mit dem die Macher das machen und die Liebe, die sie da reinstecken in diese Veranstaltung, die ist sehr spürbar und das ist sehr schön. Letztes Jahr fand ich die Ausstellermischung etwas besser als dieses Jahr, die AusstellerInnenmischung, aber da kann wahrscheinlich einfach Veranstalter auch nur begrenzt was für, weil es geht ja darum, wer einen Stand haben will und wer da hinkommt und so, und das ist ja erstmal nicht deren Schuld. Eine war allerdings da, da war so ein Stand und da hat eine geschrieben, da lagen dann so 5 Bilder und dann so, wenn sie auch eines der Penisbilder wollen, fragen sie hier die Künstlerin, dann so ein Pfeil zu der Frau, die da saß, und diese Penisbilder, die sie da ausgestellt hatte, das waren so kleine, so kachelgroße Leinwände, was ist das, 40x40 oder sowas ungefähr. Oder lass es 50x50 sein, Maria.
Was du gezeigt hast, war 20x20.
Nee, das ist nicht 20x20. Was meinst du denn, ist 50x50?
Weißt du das Bild, was bei uns im Studio hängt von WIMAF?
Ja.
Das ist 40x40.
Ja, dann war es 30x30. Und,
darauf noch eine Paranuss.
Und da hat sie quasi mit einem Schwung so kleine Pimmelraketen gemalt, also so, aber nur mit einem Strich, wie so das Haus des Nikolaus, also der Penis sah immer aus wie eine kleine Mini-Rakete mit so, und die Eier waren quasi noch in der gleichen Linie mitgemalt und die dann unterschiedlich bunt angemalt. Und wo ich wirklich sage, okay, come on, also ein Müh-Effort können wir doch noch mitbringen.
Wir haben aber letztes Jahr schon uns ein sehr schönes Penisbild gekauft.
Das stimmt, einen Penisdruck haben wir gekauft, aber diese selbstgemachten Penisbilder, die sie dann meinte, verkaufen zu können, ich glaube auch, das Interesse war da auch sehr gering und überschaubar. Ich glaube auch, sie hat es nur so, wahrscheinlich durfte sie es gar nicht so richtig machen, hatte ich das Gefühl, also weil es lag da auch so komisch auf so einem Tisch, es war kein extra gemieteter Stand, aber es war, glaube ich, noch so ein Standmeter, der leer war, vielleicht weil erst am nächsten Tag der jeweilige Aussteller oder die Ausstellerin kam, und deswegen hat sie das da so hingelegt, weil als wir rausgingen, lag es auch nicht mehr da, dann kam wahrscheinlich irgendwie…
Du hast dir sehr viele Gedanken darüber gemacht.
Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich es so frech schlecht fand. Das hat, sowas ist so, da werde ich, da bin ich dann, das finde ich dann dreist. Und da werde ich da, das weckt mein Interesse. Aber so
was, wieder. Was mir dazu gefällt, und vielleicht überreizt mir dieses Thema auch schon etwas. Also, ich frage mich manchmal, warum ich mich da so wohlfühle.
Ja.
Und ich glaube, die Art, wie mir, also, es gibt ja wahnsinnig viel Sex in unserem Leben. Also, ich meine jetzt nicht unser, sondern generell irgendwie Sex-Sales. Also es gibt irgendwie.
Hast du jetzt gerade ausgedacht?
Ja. Leute, Sex.
Cooler Spruch.
Ja, wir machen da Merch zu. War ja Sex Sales. Nein, aber so, wir werden ja quasi die ganze Zeit irgendwie mit Sex beballert. Also sei es halt irgendwie leicht bekleidete Frauen in Filmen oder irgendwie. Also ich mir fällt gerade gar kein Beispiel. Ich bin richtig, Leute, ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß überhaupt nicht,
auch leicht bekleidete Frauen im Film, also wie du auch plötzlich sprichst, das ist plötzlich Prisma-Redakteurin.
Ich hab jetzt eine Sendung auf Dreisat.
Nee.
Prisma?
Nee. Ja.
Ich weiß nicht, was Prisma ist. Ist das was für alte Leute?
Das ist die Fernsehzeitschrift, die immer den Tageszeitung beilegt.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch gar nicht, worauf ich eigentlich hin wollte, ist, dass der Sex, der uns so umgibt im Alltag, der ist halt so unecht. Und der ist so, und ich finde, der Sex, der einen umgibt auf so einem Naughty Market, der ist halt so echt und es ist so authentisch und dadurch ist es so menschlich und alles so nett.
Aber findest du wirklich, dass ich, weil ich habe das Gefühl, dass so Sex in der Öffentlichkeit, also und damit meine ich nicht Bumsen auf dem Mittelstreifen, sondern damit meine ich also quasi in den Medien, dass das viel krasser, ich habe mich ja in den letzten Wochen, habe ich auch gerade eben erwähnt, viel mit den 90ern beschäftigt, viel über die 90er Jahre nachgedacht und auch viel über die 90er Jahre erzählen müssen, weil es irgendwie diverse Interviews gab und ich diesen ganzen Zirkus mal mitgemacht habe. Und
nur mal für die, die es nicht mitbekommen, am letzten Freitag, also heute vor einer Woche, ist Viva 30 geworden. Ja. Und deswegen war Nils natürlich in wahnsinnig vielen Interviews und auch in einer tollen Doku, die ihr euch in der ARD Mediathek ansehen könnt.
Genau.
Und hatte aber sozusagen einfach super viel mit diesem Thema zu tun.
Es war ja auch mein 30-jähriges Berufsjubiläum, weil ich ja ab Tag 1 bei Viva damals dabei war, mit Heike Makatsch und Mola Adebisi zusammen. Und deswegen war es natürlich sehr aufregend, da jetzt nochmal drüber zu reden. Nach exakt 30 Jahren. Und da habe ich jetzt nochmal viel über die 90er und vor allem die Medien in den 90er Jahren nachgedacht, weil ich auch ein Teil davon war und da irgendwie durch rumgehüpft und rumgesprungen bin und da extrem viel mit zu tun gehabt habe. Und ich finde es schon krass, wie sehr Sex in den 90s ein Fernsehthema war, wie sehr das aufregend war für, und das hat verschiedene Gründe, also 90er, Jahrzehnt des Hedonismus, Jahrzehnt des, wir leben jetzt im Frieden, Jahrzehnt des, jetzt kann es immer so weitergehen, ich weiß, dass es das nicht war, ich weiß auch, dass auch zum Beispiel rassistische Übergriffe in den 90ern an der Tagesordnung waren und das nicht irgendwie für alle so rosig war, aber jetzt mal von so einem Gesellschaftsbild ausgehend, von so einer gesellschaftlichen Stimmung ausgehend, gab es eben diesen Hedonismus und dieses Yeah und es gibt gerade keinen großen Krisenherd auf der Erde und wir kommen jetzt zum Frieden, die Mauer war gerade gefallen, das war ja auch so ein Gefühl von, es gibt friedliche Revolutionen, die Menschen können wieder zusammenfinden, Diktaturen können gestoppt werden, wenn die Leute zusammenhalten und so weiter und so fort. All das ist ja in den 90ern passiert, hat eben für diese besondere Stimmung gesorgt, Stichwort Love Parade etc. bla bla. Und im Zuge dessen war natürlich auch gleichzeitig mit dem Großwerden des Privatfernsehens, war natürlich auch im Fernsehen Sex plötzlich ein Riesenthema. Es gab so viele Sexshows in den 90ern, Talkshows wie Piep, es gab irgendwie Liebe Sünde, es
Tutti
gab
Frutti.
es gab auch Tutti Frutti. Sex war so ein allgegenwärtiges Thema in den 90ern.
Nils? Sex-Sales,
absolut. Und es wurde wirklich schon langweilig als Thema. Deswegen ist es auch irgendwann wieder verschwunden. Aber es gab so eine totale Oversexung des Fernsehens und der Gesellschaft. Und da
auch schon diese Nacktfotos in der Bravo,
genau,
ne?
Genau. Und deswegen finde ich es so interessant, weil ich habe das Gefühl, heute, wenn auf Insta Nippel zu sehen ist, rastet die App aus und verflucht dich und deine ganze Familie für 100 Jahre in Shadowban.
Frauennippel, absolut, genau.
Wenn irgendwie ein Penis auf TikTok zu sehen ist, dann kommt die chinesische Regierung bei dir persönlich vorbei und sperrt dich ein.
Auch hier in Pankow, meinst du?
Auch hier in Pankow. Okay. Also die großen Massenmedien sind so prüde wie noch nie. Weil ja diese Social-Media-Apps eigentlich die großen Massenmedien nowadays sind. Und
Sex sells nicht.
Ja, Sex sells nämlich eben überhaupt gar nicht mehr, sondern alle versuchen irgendwie die ganze Zeit ihren Sex um diese bestehenden Bedingungen herum zu promoten und zu zeigen und zu aktivieren. Aber keiner darf es so richtig machen, weil sich eben alle so tierisch anstellen.
Aber ich meine mit Sex auch quasi die Andeutung von Sex.
Ja, das ist schon klar, aber es ist trotzdem, man muss ja jetzt andauernd alles verklausulieren und irgendwie andeuten und es darf nie super explizit sein, nur so ein bisschen und man so. Und das ist ja ein schönes Spiel, das ist ja, wenn man das freiwillig macht, auch aufregend, aber wir müssen es halt machen, weil es ist ja auch mittlerweile bei Insta so, dass die Leute auch in Stories das Wort Sex nicht mehr ausschreiben, sondern dann so einzelne Buchstaben irgendwie weglassen oder so, weil das schon, das auszuschreiben schon zu Shadowbands oder irgendeinem Quatsch führen kann.
Ja.
Und das ist, das war in den 90s wirklich anders.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, du hast aber eigentlich quasi ganz gut erklärt, was ich so ein bisschen meinte. Dieses authentisches versus unauthentisches Sex, weil auf dem Naughty Market, also diese Bubble, die haben halt ja, die sprechen es einfach darüber, was es ist und zeigen, was es ist. Weißt du? Und dadurch, ich finde, das befreit einen so. Also ich war zum Beispiel, als wir das erste Mal dann gegangen sind, letztes Jahr, so ein bisschen nervös.
Ja.
Weil ich bin ja nicht viel in dieser Sexszene unterwegs, also ja, auch nicht so entspannt wie du, ne? Deswegen habe ich mich auch noch nicht in den Club getraut,
ja,
wo du jetzt mittlerweile schon auch nochmal warst.
Mhm.
Und so, deswegen bin ich ja da so ein bisschen feige fast. Mhm. Und nicht feige, sondern ich traue mich halt nicht.
Ja.
Weil ich schäme mich auch manchmal noch, wenn es so um Sexualität geht.
Ja.
Und bin es nicht gewohnt, damit so offen konfrontiert zu werden. Also, und auf dem Naughty Market hat jetzt keiner Sex oder so.
Mhm.
Aber es ist so, es wird halt sehr klar kommuniziert und es werden sozusagen Körperteile gezeigt, mhm, und Fotos und Bilder. Es gab auch so ein Erwachsenen-Ausmalbuch, mhm, mit so allen möglichen. Und ich weiß, wir fanden den Typen irgendwie doof, aber ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich keins genommen habe. Also es war einfach irgendwie, und die Art, die Leute damit umgehen, ist halt so, ich will nicht sagen schamlos, weil schamlos ist ja auch wieder ein anderes Wort. Das ist ja, schamlos heißt ja nicht schämen, sondern schamlos ist ja dann gleich so das Übertriebene.
Shameless ist eine der besten Serien aller Zeiten.
Ja, aber so quasi ohne Scham.
Naja.
Und das wird einfach schön gefunden da. Und
falsche Scham, sagt man immer so schön.
Ja, genau. Und das, ich finde das für mich, also für meine Beziehung mit Sex, ist es wahnsinnig befreiend, weil es dem so ganz viel Tabu nimmt und so, mhm, wenn man in so einer großen Gruppe Menschen ist, die dann einfach entspannt zusammen nebeneinander stehen und so blättern in so einem Katalog von einer Künstlerin, die nur Penisse verschieden schön gemalt hat.
Mhm.
Und man, alle sind so entspannt dabei und quatschen und also so, weißt du, und das, mhm, das gibt mir, nimmt mir zum Beispiel total viel so Berührungsangst mit diesem Thema einfach. A, weil ich sehe, wie viele Menschen quasi das damit einfach fein sind und mir, mhm, damit auch erlauben, fein damit zu sein. Und B, auch weil ich so viele Perspektiven und Ideen und optische und Menschen und so, die damit zu tun haben. Also man kriegt plötzlich so viel, Sex wird plötzlich auch so viel bunter.
Mhm.
Weil es ist nicht nur, Sex ist sozusagen dann plötzlich nicht mehr nur, was ich jemals erlebt habe mit Sex,
mhm,
sondern ich sehe eben auch, wie andere Sex sehen und empfinden und wie, und vor allen Dingen am Naughty Market ist ja auch so schön, dass es sehr, sehr aktiv binär, non-binär, alle Körperformen, mhm, alle Menschengrößen, klein und so, also so alles total mit einbezieht und dadurch wird plötzlich Sexualität und Genitalien, alles wird so bunt und schön und irgendwie so gefeiert und einfach normal gefunden. Und das finde ich beim Naughty Market einfach toll.
Zu nah am Feuer,
ja,
zu nah am Tabu.
Wir werden übrigens nicht bezahlt vom Naughty Market.
Wir küssen die Nacht. Ja, singen die, wir küssen die Nacht?
Singen wir doch nicht. Was ist das für ein Schlager?
Stefan Waggershausen.
Wer ist das?
Das ist der Mann, der das Lied gesungen hat.
Okay.
Der hat auch gesungen, beim ersten Mal tut's noch weh.
Apropos
Stefan Waggershausen.
Ja, hast du Geheimnisse mit?
Ja, habe ich. Wir haben beide in der letzten Geheimnisrunde auf Insta hat jemand geschrieben, er findet es besser, wenn wir hier mehr Geheimnisse besprechen. Das hatte bis jetzt schon mal sehr gut geklappt.
Es hat übrigens auch letzte Woche jemand geschrieben, oder war das vorletzte Woche, tut mir leid, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, dass wir, was denn? Dass ich das nicht mehr weiß?
Ja,
ja, bist du sauer, ne?
Ja,
verstehe, ich bin da so unpräzise immer. dass wir, warte, darf ich das ganz kurz raussuchen, während ich
darfst,
so vor mich hinspreche?
Du darfst raussuchen, was du willst.
Es klingt vielleicht weird für ein glückliches Liebespaar, aber sich zu verlieben ist nicht für jeden erstrebenswert. Manche suchen ihr Glück alleine, das ist auch okay so. Manche empfinden solche Gefühle gar nicht erst und für manche andere ist so etwas wie beim Rauchen. Man mag es, aber gibt es auch, wenn es einem nicht gut tut. Nichts für ungut und liebe Grüße. Absolut. Also ich habe jetzt nicht nochmal die letzte Folge komplett gehört, aber sollten wir da den Eindruck vermittelt haben, dass das einzige Glück auf Erden ist, in einer verliebten Beziehung zu sein, dann tut mir das wirklich leid, weil das sehe ich überhaupt nicht so.
Ja.
Also ich, A, war ich als Single auch total happy und B, kenne ich auch Menschen und weiß auch Menschen, die sich auf einem Spektrum der Asexualität oder auch Aromantik befinden. Deswegen, und das sehe ich auch völlig als sozusagen eine Art, also ich werde ja auch glücklich beim Anime gucken. Also es gibt so viele Wege, glücklich zu sein, und davon ist Liebe eins, was ich persönlich mag und du auch,
ja.
Und viele unserer HörerInnen. Aber natürlich, um Gottes Willen, ist das nicht die einzige wahre Sache und das Ziel auf der Welt, verliebt zu sein, in einer Beziehung zu sein oder was auch immer. Also, und das finde ich auch, ich will mich gar nicht rechtfertigen, weil wenn die Folge so rüberkam, dann tut mir das total leid. Dann haben wir das nicht richtig ordentlich formuliert. Zusätzlich würde ich noch sagen, dass wir natürlich manchmal vielleicht nicht alles so mitbenennen, ne? Also so, es ist manchmal schwierig, sich über eine Sache zu unterhalten, wenn man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt muss ich aber ganz klar machen, dass ich das nicht meine, das meine, das nicht meine, das meine, das nicht meine. Aber trotzdem finde ich es natürlich wichtig, dass ihr uns sowas sagt. Wir müssen halt einfach irgendwie,
ich finde, das kann man ja, also klar, wir haben es wahrscheinlich nicht explizit ausgesprochen.
Ja, genau, ich glaube, das
kann man schon
so
mal in einem Halbsatz, das können wir uns schon angewöhnen, das immer noch hinterher zu sagen,
ja,
am
stimmt.
Ende eines Themas. Aber ich glaube auch, dass, also wenn man uns schon 2. Mai gehört hat, relativ klar ist, dass wir alle Beziehungs- und Nicht-Beziehungsformen irgendwie shippen und gut finden.
Voll.
Und supporten.
Und wenn es nur die Beziehung mit einem selbst ist oder auch nicht mal die.
Genau. Also das ist irgendwie
Hauptsache andere nicht verletzen.
Das ist in alle Richtungen okay. Es gab bei der letzten Geheimnisrunde, das wollte ich nur mal kurz ansprechen, also jetzt geht es gar nicht so sehr um das Geheimnis, aber jemand hat gesagt oder behauptet, dass Schröck, Daniel Schröckert unter Schröcki von Kino Plus, behauptet hätte in der Sendung, dass ich aussähe wie Jim Caviezel. Kennst du Jim Caviezel?
Mhm.
Und in Sound of Freedom, was wohl ein ganz furchtbarer Film ist. Und Schröcki hätte gesagt, er würde mich optisch an ihn erinnern. Und dann hat diese Person, die das Geheimnis geschickt hat, gesagt, sie findet das gar nicht und checkt nicht, wie er darauf kommt. Und dann habe ich mir Jim Caviezel, oder wie der heißt, angeguckt und habe gedacht, es sieht wirklich gar nicht aus wie ich. Also nicht mal, er hat nicht mal den Style, also nichts an ihm erinnert mich an mich. Da habe ich mich auch sehr gewundert und habe gedacht, wie schlecht kann denn Schröcki sehen? Also, und ich meine, der macht Filmkritiken, da sollte man ja ganz gut sehen können, in seinem Fall zumindest, weil er ja immer sagt irgendwie, aber das hat mich extrem gewundert. Und dann habe ich mir die ganze Kino Plus-Sendung bzw. den ganzen Blog über diesen furchtbaren Film angeguckt, wo er mit 2 Leuten darüber spricht und sie diesen Film auseinandernehmen, weil der wohl wirklich ganz unangenehm ist. Und dann stellt sich raus, am Schluss sagt Schröck dann, aber irgendwie Jim Caviezel erinnert mich immer an Nils Bomhoff. Ist ja okay. Also,
okay.
Leute, nächstes Mal bitte bis zum Ende hören. Nicht bei Bo ausschalten, sondern, bis zum Ende
das
hören.
Es geht eine ganze Weile, wie dein Name.
Bitte, da würde ich an dieser Stelle darum bitten, um mir hier weitere Herzrhythmusstörungen zu ersparen.
Dann noch eine letzte Sache,
ja?
Wo wir gerade bei Hausklinik sind. Ich habe, jemand hat geschrieben, dass die Person sich sehr darüber freut, dass ZDF Magazin Royal und unser Podcast an dem Schlüpftag der Person erscheinen. Und ich habe nicht verstanden, was der Schlüpftag ist.
Geburtstag.
Ja, hat die Person jetzt geschrieben und jetzt checke ich es natürlich total. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was ein Schlüpftag ist. Ich dachte, es ist vielleicht Wäschetag oder so. Wegen Schlüpfer.
Schön Schlüppi.
Ich bin ewig nicht drauf gekommen. Ich wollte nur sagen, dass ich es gerade sehr lustig fand, weil ich das vorhin gelesen habe und dachte, na klar, Schlüpftag von Schlüpfen. Ich habe sofort an Schlüpfer gedacht.
Schlüpftag ist so ein bisschen wie, was schreiben Frauen in so Internetforen immer über ihren Ehemann? Da gibt es auch immer so einen Begriff, fuck, wie heißt das nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Aber es gibt auch so einen ganz furchtbaren Begriff, den Frauen immer für ihre Ehemänner benutzen, wenn die so leicht Karen-mäßig sind, aber sich so so lustig austauschen über.
Ja, weiß ich ja nicht.
Ich
bin in diesen Foren nicht, Nils. Was machst du da in diesen
Foren?
Ich bin überall.
Bei mir ist überall zu rechnen.
Jetzt aber vielleicht fällt es dir noch
ein. Vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall, aber Schlüpftag ist auch so ein weirder Begriff. Und ich erinnere mich daran, dass meine Schwester, ich habe ja 3 ältere Geschwister, meine Schwester, die hatte damals eine beste Freundin, die sind zusammen zur Schule gegangen, bla bla bla. Und dann bin ich mal mit zu denen weil die haben so auch in der Nähe von Wesseling gewohnt. Und dann bin ich mit meiner Schwester zu ihrer besten Freundin, weil die hatte einen Bruder in meinem Alter ungefähr. Ich glaube, der war ein Jahr jünger als ich oder so. Und dann sind wir zu viert zusammen nach Köln gefahren, ins Theater und haben im Theater, also ich war so 6 oder so, und haben im Theater Der kleine Prinz geguckt. Antoine de Saint-Exupérys Meisterwerk. Ein
sehr, Buch, sehr gutes Kaminfeuermaterial.
Nein, wir verbrennen keine Bücher, aber es ist wirklich ein super Türstopper.
Ich meine auch ihn, den Autor.
Super. Sag mal, wie dark wirst du denn gerade?
Ich wollte es lustiger machen, aber es ist nicht lustiger geworden.
Also es ist ein guter Türstopper, es hilft bei wackelnden Tischen und so, aber man sollte es wirklich nicht lesen, weil es ist ein furchtbares Buch, sei es drum.
Ich wette, dass aber ganz viele unserer HörerInnen das ganz toll finden. Niemand und dass du jetzt.
Wenn das Buch euch ganz viel gibt, dann ist das cool. Nur ich halte das nur ganz schwer aus. Aber dann waren wir im Theater und weil nämlich der kleine Bruder von ihr Geburtstag hatte. Und da haben dann meine Schwester und ich waren mit denen zusammen so und dann haben wir so ein Gespräch von den beiden mitgehört. Wie gesagt, ich war 6, dann war meine Schwester, muss dann so 18 gewesen sein oder so, haben wir so ein Gespräch von den beiden mitgehört und da hat dann diese große Schwester zu ihrem kleinen Bruder gesagt, ja, und wenn wir nach Hause kommen, war bestimmt der Geburtstagsmann schon da. Und ich war 6 und ich war bereit, alles zu glauben, was Geschenke gibt. Ich war bereit, an jede Zauberfigur zu denken, die mir Geschenke bringt. Aber Geburtstagsmann, das ging zu weit. Und dann meine Schwester und ich so ganz konspirativ, Geburtstagsmann, und haben uns so kaputt gelacht darüber, weil wir das so dumm fanden. Und ich war fucking 6, aber selbst da war mir klar, das ist der totale Kapp, das Geburtstagsmann. Also jetzt hört's aber auf. Da waren wir richtig echauffiert. Da muss ich noch gerade bei Schlüpftag, muss ich dann automatisch auch an den Geburtstagsmann denken.
Ich würde gerne wissen, was dessen Kostüm ist.
Ja. Ich stelle mir den immer in so einem silbernen Bodysuit vor. In so einem silbernen.
Oder nackt. Weil am Tag der Geburt ist man ja nackt.
Klar. Am Schlüpftag. So verschmiert, so blutverschmiert.
Ja, so leicht krunkelig, so ein bisschen lila auch. vielleicht auch noch mit so einer, hier, wie heißt es?
Nabelschnur. Ja. Naja, und er hat die Geschenke in der Plazenta. Mm, die hat er so dabei, okay. Und dann wirft er diese auf den Tisch.
Jetzt reicht's. Nils?
Maria?
Haben wir denn noch ein Geheimnis heute?
Ja, na klar, wir haben auf jeden Fall noch Geheimnisse. Und jetzt habe ich es, glaube ich, gerade weggedingst, deswegen muss ich, ach so, hier. Es ist auch ein trauriges Geheimnis, aber das ist ja alles so schön nebeneinander, in diesem Podcast sowohl als auch in meinen Geheimnisrunden. Und ich finde es aber trotzdem ganz interessant. Das geht nämlich folgendermaßen. Girlfriend seit Oktober bis Weihnachten weg. Sie wollte Pause, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten. Fürchte Ende.
Mm.
Und ich fürchte es auch, wenn ich das höre. Und es ist wirklich nur diese kurze Beschreibung, dieser kurze Satz. Es hört sich wirklich nicht so richtig gut an, ehrlich gesagt. Und ich finde aber diese Begründung so interessant, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten. Das finde ich, da weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gehört habe oder ob ich das schon mal gesagt habe am Ende einer Beziehung, weil das,
ich habe das schon gesagt.
Das ist so komisch.
Ich habe das schon gesagt.
Aber warum finde ich das komisch? Irgendwas daran ist so off für mich.
Weil dir das nicht wichtig ist?
Ja, dann bin ich ja mit der Richtigen zusammen.
Naja, das tut mir jetzt halt leid für dich, aber nee, das ist jetzt, was mir einfällt. Also weil das ist natürlich ein Klischee, aber für mich waren natürlich gute Gespräche, sage ich jetzt mal so, meistens wichtiger als für die Männer, mit denen ich in Beziehung war. Also ich weiß noch, dass es, und du machst da zwar auch immer so einen Witz drüber, aber ich glaube, ein bisschen Wahrheit ist da drin, dass wenn ich sage, hast du Lust zu quatschen oder so, also so aus dem Nichts frage ich das ja nicht, aber so, dass dann schon bei dir so ein, ach du Scheiße, kommt. Und so war das bei Ex-Freunden bei mir auch. Also ich weiß, ich rede viel und ich weiß, dass ich wahrscheinlich mich viel mehr unterhalten möchte als das zwei Menschen zusammen machen sollten.
Aber da muss ich schon reingrätschen.
Ja.
Also klar, ich bin nicht immer in der super Gesprächslaune.
Nein, mit dir kann ich das total gut und wir quatschen auch viel.
Ja, eben.
Total. Ich meinte nur, was ich nur sagen wollte, bei dir ist es halt immer ein bisschen so als Witz gemeint, aber bei meinen Ex-Freunden war das halt immer ernst, dass wenn ich gesagt habe, oh, ich habe irgendwie Lust, wollen wir uns nicht, wenn ich so ein Gespräch, war es immer so, jetzt willst du wieder reden und so. Also die hatten oft einfach keine Lust zu reden.
Du hast aber mal erzählt, du hättest mal einen Ex-Freund gehabt vor vielen Jahren, der das total aufregend fand zu reden, weil der das gar nicht kannte aus Beziehungen.
Das stimmt. Das war eigentlich ganz niedlich. Der wollte das, also der hatte immer eine relativ feste Zeit, wann er schlafen wollte, weil er so sehr streng war. Also der wollte immer seine bestimmten Stunden Schlaf am Tag kriegen. Mhm. Der hatte auch einen sehr, sehr stressigen Job und wollte immer irgendwie 8 Stunden schlafen auf jeden Fall. Das heißt für ihn.
Das hätte ich auch gerne nochmal.
Für ihn war zu so einer bestimmten Zeit auf jeden Fall Abend quasi immer Licht aus, nur noch flüstern oder nicht mal mehr flüstern.
Hände auf die Bettdecke.
Genau. Und deswegen, und dann wollte er immer mit mir 2 Stunden früher ins Bett gehen, damit wir noch quatschen können, weil er das so toll fand, dass wir einfach so im Bett nebeneinander liegen und quatschen. Das kannte er nicht. Das war sehr niedlich. Aber wir waren 2,5 Monate zusammen. Also du siehst, alles andere hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und aber generell, also die meisten Männer, mit denen ich zusammen war, wir haben uns natürlich auch, also ich habe mich mit denen auch gut unterhalten, aber ich wollte immer viel mehr reden als die. Ja. Und ich wollte auch, und das ist ja auch durchaus ein Problem, was wir haben, also Problem in Anführungsstrichen, dass ich viel mehr teile, was in meinem Kopf vorgeht und du nicht. Also du machst viel, viel mehr mit dir selbst aus. Manchmal, und das merke ich daran, dass du mir manchmal Sachen erzählst, die ich mega spannend finde, über wo du sagst, da denke ich seit Wochen drüber nach. Und ich würde quasi ab Tag 1, wo ich viel über etwas nachdenke, oder wegen mir auch Tag 2, würdest du davon wissen, weil ich alles, was mir wichtig ist, mit dir teile. Das klingt vielleicht jetzt stressig für euch da draußen, aber Nils ist ja auch nicht jeden Tag da. der reist ja auch viel.
Nö, es ergänzt sich ja in dem Fall tatsächlich auch. Also die, ich glaube, wenn ich genauso viel scheren würde wie du, dann wird der Tag nicht mehr reichen. Dann würden wir wirklich nicht mehr zum Schlafen kommen.
Das klingt irgendwie schrecklich, aber ich…
Nö, finde ich gar nicht. Nö, ist doch.
Für mich ist quasi, also nehmen wir mal an, ich habe quasi, mir geht irgendwas durch den Kopf, was mich belastet. Dann kann ich da 4 Tage drauf nachdenken und es belastet mich immer noch. Wenn ich aber mit jemandem drüber spreche… Ja. Also wenn jemand mir zuhört und auch Feedback gibt und mir eine andere Perspektive anbietet oder ich einfach es irgendwie als Worte aus meinem Körper lasse, dann geht's mir besser. Das ist für mich, ich brauche das, um Sachen zu verarbeiten muss ich darüber sprechen. Und das muss ich auch nicht immer mit dir, ich spreche ja darüber auch mit meinen Freundinnen. Aber das ist für mich ein Prozess.
Ich wollte das jetzt auch gar nicht als Diss an dich verstanden haben oder so. Oder irgendwie sagen, dass du…
Das weiß ich, weil das wäre ja noch schöner.
Dass du hier irgendwie groß irgendwie die ganze Zeit über alles abquatschst.
Nee,
und
ich weiß, aber ich bin sehr oversharing.
Nein. Also ich glaube, es gibt kein Oversharing in dem Sinne, weil das ja wirklich, und da sind wir ja das beste Beispiel für, sehr… große Fasson-Geschichte ist und wie man irgendwie geschnitten und gepolt ist und so. Das ist ja erstmal, das bringt man einfach erstmal mit. Das ist ja erstmal keine, da gibt es erstmal keine bessere Version. Da gibt es erstmal keine bessere Methode. Ich denke halt sehr gerne über Sachen nach und kaue da so richtig drauf rum. Und dann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, weil ich brauche so lange, bis ich das Gefühl habe, dass ich es überhaupt formulieren kann. Deswegen, ich will nichts sagen, bevor ich nicht weiß, was ich darüber sagen will. Und deswegen brauche ich, glaube ich, so lange, so Dinge mitzuteilen.
Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, was ich über Sachen wirklich denke, bevor ich nicht sie aus mir rausgelassen habe. Also ich kann nicht, so wie du, auf dieses Ende kommen, wenn ich nicht darüber mit jemandem spreche.
Aber trotzdem sind es in den allermeisten Fällen dann super Unterhaltung, die wir daraus generieren. Sowohl, wenn ich dann mal was erzähle, als auch wenn du mir was erzählst und ich da irgendwie mit dir drüber spreche. Sind es in den meisten Fällen, also der Schnitt sollte, glaube ich, immer so sein, dass es die meisten Fälle sind, sind es irgendwie gute Gespräche und gute Unterhaltung.
Aber lass uns mal zurückkommen auf die Person.
Deswegen finde ich es aber so interessant zu sagen, wir können uns nicht mehr gut unterhalten.
Ja, aber ich habe auch mit Männern schon Schluss gemacht aus diesem Grund.
Aber wieso macht man dann dieses Sterben auf Raten, dass man sagt, irgendwie, ich bin jetzt 2 Monate weg?
Ach so, das weiß ich natürlich nicht. Also man kann ja, finde ich, Unterhaltungen, es gibt ja verschiedene Probleme in Unterhaltungen. Also ein Problem kann sein, die Person dir gegenüber interessiert sich nicht für die gleichen Sachen oder reagiert immer, also nicht ausreichend oder so. Aber es gibt ja auch, also man kann ja auch quasi Unterhaltungsfeedback geben und dann gemeinsam besser werden. So. Also,
ja.
Ne?
Ja.
Es gibt ja rettbare und unrettbare Unterhaltungsdifferenzen.
Ja.
So. Also mich hat zum Beispiel am Anfang gestört, dass du immer sehr einsilbig auf Sachen reagiert hast, die ich sage. Und das habe ich dir aber irgendwann mal gesagt und ich finde, das ist viel, viel besser geworden. Also.
Lag ja wirklich hier
drauf. Ja, ich weiß. Aber ich, und also ich finde, man kann sich da auch gemeinsam entwickeln in so Gesprächen. Ich hoffe, also ich versuche immer so ein bisschen den Raum zu lesen, ob ich dich jetzt zulabern kann oder nicht. Und wenn du so bestimmte Sachen machst oder in einer bestimmten Laune bist, dann bin ich halt ein bisschen ruhiger. Also wir sitzen ja auch wahnsinnig viel hier im Wohnzimmer zusammen, ohne dass wir miteinander sprechen.
Ja.
Und ich glaube, das ist quasi was man ein bisschen zusammen. Aber es gibt natürlich auch unüberbrückbare Differenzen, glaube ich. Also keine gemeinsamen Themen oder wenige zum Beispiel. Also wenn.
Ja, aber es ist doch interessant, dass offensichtlich er oder jetzt zumindest die Person, die uns das geschrieben hat, davon ja doch eher überrascht zu sein scheint.
Ja, klar.
Also
die Männer, also ich kann echt nur aus meinem, aus meiner Erfahrung, aber die Männer, mit denen ich deswegen Schluss gemacht habe, waren das auch, weil quasi für sie die Unterhaltung okay liefen. Also so, sie brauchen, haben auch gar kein, also für sie ist Unterhalten nicht so wichtig, deswegen haben sie daran auch keinen Anspruch und deswegen quasi, sie haben mit in ihrem Universum mit mir die gleichen Gespräche geführt, wie auch wahrscheinlich mit ihren Freunden oder ihrer Mutter, aber das ist halt, das waren eben nicht die Art Gespräche, die ich gesucht habe. Also bei mir war oft das Problem, und das muss jetzt die Person natürlich, weiß ich nicht, bei mir war oft das Problem, dass die Männer sich nicht beteiligt haben, sondern einfach nur reagiert haben auf das, was ich gesagt habe und selber sehr wenig von sich geteilt haben. Also ohne, dass ich ihnen alles aus der Nase ziehen musste. Das fand ich einfach anstrengend und da wusste ich auch, so, das muss jetzt hier aber natürlich nicht der Fall sein. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, die Person ist das Problem sozusagen, sondern ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wenn man jemanden findet, mit dem es sehr gut klickt, dann klicken auch die Gespräche. Also ich, das Ding ist vor allen Dingen, durch Abstand jetzt 6 Monate wird ja kein Gespräch besser.
Ja, 2 Monate sind es, aber ich.
Ach so, sorry.
Ja, das stimmt, das finde ich aber auch. Also sie wollte Pause, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten, als wenn er jetzt 2 Monate Zeit hätte, sich gute Themen auszudenken.
Ja, oder so, sich ein paar Dialognotizen zu machen oder sie geht da auch nochmal, recherchiert da auch nochmal was oder so. Also das ist halt. Also ich finde manchmal, also ich verstehe manchmal Pausen, wenn man zum Beispiel ultra viel streitet und man hat so das Gefühl, wir haben uns in die letzten paar Monaten in so eine, jetzt streiten wir mittlerweile über alles, weil wir uns in so eine Ecken reinmanövriert haben. Da verstehe ich manchmal, ich muss mal hier kurz so einen Abstand kriegen, um zu wissen, worum es hier eigentlich noch geht. So für mich auch mal rauszufinden, was ich fühle und so. Aber quasi den Abstand, weil die Unterhaltung nicht so gut laufen, das, also da ist ja dann keine Verbesserung in Sicht.
Ja, absolut.
So, ne? Also ich finde es ja interessant. Also das Krasse ist, ich kann es so gut fühlen, es hat mit mir auch mal ein Mann Schluss gemacht, weil ich quasi, oder beziehungsweise wir sind dann dadurch nicht, wir haben ein paar Mal gedatet und sind halt deswegen nicht zusammengekommen, weil ich ihm halt zu viel geredet habe. Also ich, das verstehe ich auch total. Und für mich war er halt aber so, also ich fand es übrigens deswegen auch nicht schlimm, weil man kann auch in meiner Gegenwart sehr viel reden. Also ich kann auch zuhören, aber man muss halt einfach reden. Also ich weiß zum Beispiel, dass du und auch andere Menschen in meinem Freundeskreis sich öfter darüber beschweren, dass ich oft ins Wort falle. Und ich weiß, dass ich das mache, aber ich entschuldige mich nicht dafür. Oder doch, warte, ich entschuldige mich dafür, aber ich höre nicht auf damit. So rum. Weil ich finde, das gehört zu lebendigen Gesprächen dazu, dass man sich mal ins Wort fällt. Wir sind ja kein Zoom-Call mit Geschäftspartnern.
Ja, aber das stimmt. Also, da stimme ich dir auch zu. Das finde ich auch. Ich finde aber, was ich bei dir manchmal beobachte, wenn wir uns angeregt unterhalten, ist, dass du nicht erlaubst, dass man dir ins Wort fällt. Du redest dann einfach weiter, bis man dann wieder verstummt, obwohl man gerade eine Anmerkung
hat. Ja, nee, du musst forcevoller sein, da geht das. Das ist ein Machtspiel.
Also Fäuste einsetzen.
Ja, Wortfäuste. Ja.
Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Du sprichst dann sehr hart weiter,
dass
man dann wieder.
Total. Aber das machst du auch manchmal. Es kommt drauf an, glaube ich.
Ja, aber du musst es doch. Aber wenn du gerade sagst, du willst, dass man in Gesprächen dann sich auch ins Wort fällt, dann musst du das doch auch zulassen.
Ich lasse dich mir auch manchmal ins Wort fallen und manchmal nicht.
Ja, aber das ist jetzt sehr. Das ist so eine Cäsar-Daumen hoch, Daumen runter.
Ja, aber. Ja, also ja, absolut. Aber die hast du auch. Also wenn du gerade in einer bestimmten Art von Story bist, ja, dann lässt du mich da auch nicht rein. Dann wirst du dann nur kurz lauter, wenn ich was sage und machst dann weiter. Deswegen, das ist schon okay, das gehört auch dazu. Für mich ist sozusagen das ins Wort fallen.
Das habe ich von dir gelernt.
Das ist, ja, wahrscheinlich. Für mich ist das ins Wort fallen natürlich auch ein gewisses Risiko, also weil es geht auch um Freundschaften. Weil ich weiß das, also ich sag dir mal, es gibt zwei Risiken jetzt.
Ja.
Das eine Risiko ist, dass Menschen das wirklich nicht mögen und darauf sauer reagieren.
Ja.
Und das passiert auch oft.
Ja.
Ich lebe damit aber. Das zweite Risiko, was ich eingehe, ist, dass du in dem Moment stärker bist als ich und weitersprichst.
Ja.
Und dann gut, dann ziehe ich mich zurück. Ich habe es versucht. Aber ich werde dieses Risiko trotzdem immer eingehen. Ich finde, ins Wort fallen ist ein wichtiger Teil eines lebendigen Gesprächs unter Freunden.
Ich glaube, die Meinung ist exklusiv.
Nee.
Du glaubst, dass viele Leute das so definieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, als Sache stimmt es. Ich glaube, dass das auch eigentlich sehr, ich glaube, man braucht es gar nicht so theoretisieren. Ich glaube, es ist ein sehr homogenes Gesprächstechnik, Gesprächssituation, dass man sich ins Wort fällt und dadurch, und so funktionieren Gespräche, ne? Ich glaube aber lustigerweise, dass die meisten Leute, wenn du sie fragen würdest, sagen würden, nein, ich falle niemandem ins Wort. Ich möchte niemandem ins Wort. Ich würde niemals jemand ins Wort fallen. Ich glaube, die Selbstwahrnehmung in dem Fall ist, ich lasse jeden aussprechen und wir führen hier immer irgendwie gesittete Diskussionen.
Also habe ich eine sehr gesunde Selbstwahrnehmung.
Ja, du hast ja sowieso, du hinterfragst dich ja ständig, du hast eine sehr gesunde Selbstwahrnehmung.
Findest du? Da freue ich mich drüber.
Oft schon, ne?
Ah ja. Da gibt es doch eine kleine Einschränkung. Okay. Reden wir heute über meine Blindspots oder nicht?
Aber nicht, dass du jetzt 2 Monate wegfährst, damit wir hier eine Unterhaltung einstudieren können.
Nein, wir dürfen uns darüber nicht so lustig machen.
Nein, wirklich nicht.
Also ich finde es auch richtig traurig, aber ich habe auch das Gefühl, ich finde übrigens, die Person könnte mal einfordern, wenn das eine Einforderperson ist.
Ja.
Also das kann ja nicht jeder.
Nee.
Aber es wirklich mal zu fragen, was meinst du genau damit? Also was fehlt dir in unseren Unterhaltungen? Weil das kann man doch mal rausfinden. Und dann kann man ja auch immer noch sagen, ja, okay, das kann ich dir halt nicht geben. Also das kann ich halt nicht. Und wenn dir das so wichtig ist, dann passen wir halt nicht zusammen. Dann bin ich jetzt traurig und hab einen Heartbreak. Aber dann warte ich lieber auf ein Mäuschen oder ein Mäuser, mit dem ich dann auf der gleichen Wellenlänge bin. Aber ich finde, man kann ruhig mal fragen, weil man lernt ja auch über sich.
Ja,
ich würde ja wahnsinnig gerne mal mit all meinen Ex-Männern zusammensitzen, dass die mir mal sagen, was so die Sache war. Ist natürlich alles Bullshit, was sie erzählen, aber.
So wie das Buch Ex von Katja Lewina, wo sie jeden ihrer Ex-Freunde abklappert.
Ich würde es auch super gerne mal machen.
Und sich erzählen lässt, woran hat es sie liegen.
Ja. Also ich würde es wahnsinnig gerne mal machen. Ich halte es aber für den absoluten Kilimanjaro der Egozentrik.
Aber das ist ja auch die Doku, die ich mal an der Filmhochschule geplant habe. Ich wollte ein Essen machen, sollte alles gefilmt werden, von so 3 statischen Kameras oder lass es 5 sein, ein großes Bankett, ein großes Essen, so ein bisschen so wie, aber alle sitzen an einer Seite, so ein bisschen Jesus und seine Jünger mäßig, ich sitze in der Mitte und um mich rum nur meine Ex-Freundin und es gibt so 5 Gänge und es gibt die ganze Zeit Alkohol und sie sollen alle erzählen, wie es mit mir war und je später der Abend, desto gedacht, hemmungsloser werden die Geschichten und werden die Meinungen über mich. Und ich sitze in der Mitte, muss das einfach alles aushalten.
Wir wollten ja mal einen Podcast dazu machen.
Wollen wir auch mal einen Podcast draus machen.
Aber,
können wir auch immer noch machen.
Aber ich halte es für den absoluten, und ich sag's nochmal, und ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, aber du hattest deinen neuen Gedanken schon so auf der Zunge, dass du das nicht mehr verarbeiten konntest. Kilimanjaro der Egozentrik.
Dieses Konzept?
Ja.
Weil ich das über mich selber machen wollte.
Nee, also ich würde es auch gerne mal machen,
ja.
Aber ich so viel Egozentrik finde ich peinlich.
Aber wenn wir es als Podcast, als Show machen, nicht mit uns, sondern mit anderen Protagonisten.
Das ist ja was anderes.
So
das ist ja deren Problem, ob sie da noch sich in die Augen gucken können.
Ja.
Aber
ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, aber ich würde es gerne mal machen.
Ja.
Also ich würde es gerne mal machen. Und ich würde dann auch noch so diese Ebene dazu nehmen gerne, was ich glaube, was sie mir sagen werden.
Glaubst du, dass sie alle kommen würden? Einzelne. Also ich glaube nicht, dass sie, wenn man sagen würde, wir machen das alle in einem Raum zusammen so ein Essen, ich glaube, das würden sie nicht machen.
Nee, das würden sie nicht machen. Ich gehe die gerade in meinem Kopf durch, nee, es würden nicht alle kommen. Auch nicht einzeln.
Ja.
Also ich habe mindestens einen Freund, der eigentlich mein liebster Ex-Freund ist, mit dem ich auch die ernsthafteste Beziehung vor dir hatte.
Ja.
Also im Sinne von, das hätte auch länger gehen können.
Ja.
Und der würde niemals, das würde er niemals machen, weil er das nicht, das fände er nicht okay.
Vielleicht hört er gerade zu, vielleicht hört er heimlich diesen Podcast.
Den mochte ich sehr gerne. Da tat es mir auch leid, wie das auseinandergegangen ist. Aber das, ich, da war auch unter anderem unterschiedliche Idee von Kommunikation ein Problem.
Ja.
Und ich glaube wirklich, also wir beide haben uns, also A, gibt es wirklich
verdient.
Leute, die unterschiedlich kommunizieren.
Mhm.
Und ich glaube, man muss auf jeden Fall, also die Person und aber auch die andere Person, die da jetzt zwei Monate irgendwie Pause braucht, man muss sich so krass vor Augen führen, dass man nicht der Höhepunkt der Menschheit ist und so wie man selbst kommuniziert, haben alle anderen zu kommunizieren.
Das
finde ich eines der wichtigsten Lektionen, die einerseits so offensichtlich ist wie Sex sells. Sie ist aber andererseits auch meiner Meinung nach die am meisten wegignorierte, weil die meisten Streits so in so privaten Beziehungen sind, ich finde, sie hätte das und das sagen oder machen oder reagieren sollen.
Ja.
Und diese Hybris zu denken, so wie ich reagiere, ist das global richtige Reagieren. So wie ich kommuniziere, ist global Peak Kommunikation. Das finde ich so eine fiese Hybris.
Ja.
Und wir beide haben am Anfang unserer Beziehung, und das mag man heute nicht glauben, nicht ideal kommuniziert. Also weil wir einfach beide so auch Baggage aus anderen Beziehungen und auch so Ängste, gerade wenn wir gestritten haben, haben wir überhaupt nicht gut kommuniziert.
Ja.
Aber auch so, und wir haben das so gut hingekriegt. Also es ist auch nicht alles verloren, wenn das nicht von Anfang an funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, dass man dann irgendwie schafft, über seinen Schatten zu springen und zu erklären, wenn man so vor, ja, du reagierst immer nicht, wenn man da irgendwie bereit ist, drüber nachzudenken, warum reagiere ich da eigentlich immer nicht?
Hm.
Und das versuchen in Worte zu fassen, damit man der anderen Person eine Chance geben kann, zu verstehen, warum man so reagiert.
Also wäre eigentlich der Tipp zu sagen, es sieht erstmal nicht gut aus, dass Girlfriend sagt, ich bin zwei Monate weg, weil wir uns nicht gut unterhalten. Aber trotzdem, der Versuch jetzt in diesen zwei Monaten, wo sie nicht da ist, die eigene Kommunikation zu überdenken, weil es geht gar nicht um ihre Kommunikation. Ob sie richtig oder falsch kommuniziert, mag alles sein, aber ist nicht, das kann man ja keinem vorwerfen.
Man kann
das,
auch die andere Person nicht.
Man soll sowieso nicht vorwerfen in Beziehung so. Man kann ja erstmal nur an sich selber arbeiten. Ich kann den anderen nicht verändern, aber ich kann mich jederzeit verändern.
Genau.
Deswegen einfach über das eigene Kommunikationsverhalten nachdenken und vielleicht so ein bisschen aufschreiben oder sich so ein bisschen genauer Gedanken darüber machen, wie kommuniziere ich eigentlich?
Vielleicht mal mit Freunden reden.
Wie bringe ich eigentlich die Sachen rüber, die ich will und wie klar mache ich, was ich wirklich will und was ist mir eigentlich wichtig und was ist mir eigentlich gar nicht wichtig, weil also so ein Streit darum, dass man irgendwie die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, der entzündet sich schnell, weil einen das schnell nervt. Aber genauso schnell kann man sich auch denken, ist doch scheißegal, dann mache ich es eben schnell. Und dann muss hier niemand miteinander zanken, weil machen müssen das sowieso alle.
Voll, dass manche Leute lieber zwei Stunden streiten, als fünf Minuten die Spülmaschine auszuräumen,
genau.
Ist mir auch ein völliges Rätsel.
Genau, und das ist so, und solche Kleinigkeiten, das sind ja so ganz klassische Fallstricke im Zusammenleben und im Zusammensein. Wenn man diese überdenkt und die so ein bisschen, denen so ein bisschen auf den Grund geht, ist bei in, sagen wir, mindestens 50% der Fälle verpufft es, weil es völlig sinnloser Bullshit ist. Und da jetzt mal so diese Zeit nutzen, darüber nachzudenken, dann, wenn an Weihnachten das Girlfriend irgendwie wiederkommt, da irgendwie vorbereitet zu sein und ihr zu zeigen, so, ich habe die Zeit genutzt und mir ist es einfach super wichtig und ich habe darüber nachgedacht und ich weiß, ich habe das und das irgendwie nicht so geil gemacht oder bei dem und dem wollte ich etwas, was vielleicht in einer Prägung von mir steckt oder was ich irgendwie so immer so kannte und gedacht habe, ich will das, aber eigentlich merke ich, mir ist viel wichtiger, dass du da bist und dass du happy bist und dass wir zusammen sind. Deswegen will ich irgendwie so ein bisschen mehr an mir arbeiten und will das und das auch loswerden und kannst mich auch gerne darauf hinweisen. Also wenn man ihr sozusagen beweist und zeigt, ich habe die Zeit wirklich genutzt und ich habe darüber nachgedacht und auch wenn man im Hinterkopf denkt, das war nicht so richtig fair, wie sie irgendwie abgerauscht ist und das irgendwie mich hier so alleine lässt damit, dann trotzdem das einfach überwinden, dieses Gefühl von, ich wurde hier unfair oder was auch immer und sich einfach überlegen, was will sie denn und wie sehr will ich sie und was kann ich tun, damit sie sich besser fühlt, ohne sich selbst zu verleugnen. Also es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, so, ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch, der genauso ist, wie du das willst, sondern sich erklären, sich reflektieren und ihr das dann präsentieren. Das ist nicht nur die beste Chance, die du hast, sondern auch das Beste, was du machen kannst, finde ich.
Weil, also ich finde auch, man kann dann auch wirklich echt mal mit Freunden reden. Sag mal, ist euch irgendwas, also so, wenn ich so kommuniziere, ja, habt ihr da mal Feedback? Wie findet ihr das so? Oder keine ja Ahnung. Aber so, und im schlimmsten Fall, wenn sie sagt, nee, trotzdem, ich ehrlich gesagt habe jetzt in den 2 Monaten gemerkt, das ist irgendwie doch nicht richtig für mich, hast du ja trotzdem total viel über dich gelernt und kannst es in die nächste Beziehung mitnehmen.
Und es gibt, ne, dann, und es gibt dann immer noch die Chance auf ein herrliches Fick dich.
Ja. Und das ist ja auch eine gute Kommunikation dann, also an der Stelle. Ich finde auch, ich finde es auch, also Kommunikation ist ja nun halt einfach mal das Wichtigste in der Beziehung, finde ich. Also, und das, da kann ja jetzt quasi mündliche Kommunikation, aber auch, wie man sich einfach miteinander verhält.
Ja, na klar.
Und dann kommt vielleicht raus, dass dir ist das nie so aufgefallen, weil du vielleicht auch viel in deinem Kopf ausmachst, aber wenn du nach Hause kommst und deine Freundin fragt dich jeden Tag, wie war dein Tag, und du sagst immer gut, dann, gibt's da halt, also für mich ist zum Beispiel, was ich jetzt relativ oft sage, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn er mir so Sachen nicht erzählt, dass ich dann so das Gefühl kriege, dass wir so voneinander entfernt sind, weil er so ein komplettes Leben in seinem Kopf fühlt und so Gedanken hat und Wünsche und Ideen und Träume und Sorgen, von denen ich nichts weiß, und ich fühle mich ihm dann so fern. So, also, und das finde ich da manchmal schade, und ich habe das Gefühl, nachdem ich dir das gesagt habe, dass du dir da einfach Mühe gibst, mich dann reinzuholen auch in Sachen. Und ich wiederum halt aber auch verstehe durch das, was du mir erklärt hast, warum du so kommunizierst, wie du kommunizierst. Also warum du manchmal zum Beispiel Sachen erstmal zu Ende denken willst, bevor du sie aussprichst, während ich sie von Anfang an ausspreche. Aber dass du mir das einfach erklärt hast, dass es bei dir so ist, und ich dann auch checke, das hat quasi nichts damit zu tun, dass du mir nichts erzählen willst oder mir nicht vertraust oder was auch immer, oder meine Meinung dazu einfach langweilig findest oder was weiß ich, sondern dass du einfach anders tickst und du dich einfach safer fühlst, wenn du Sachen erstmal zu Ende denkst oder manchmal auch einfach dieses Bedürfnis sozusagen nicht hast. Du hast dann eher so ein Ergebnismitteilbedürfnis als so ein irgendwie Ablaufmitteilbedürfnis oder so.
Ja. Berühmter Ablauf mit der Bedürfnis.
Ja, naja, du weißt.
Das ist ein großes psychologisches Modell auch.
Ja, es ist, ich habe da studiert. Nee, und Nils und ich kommunizieren wirklich sehr, sehr unterschiedlich, und trotzdem sind wir da einfach total zusammengewachsen. Aber das bedeutet natürlich auch irgendwie, also ich finde, wenn man mit einer Person zusammen ist, die einigermaßen empathisch ist, kann man der ja fast alles erklären, warum man was macht oder nicht macht.
Ja.
Und das finde ich halt das Wichtige. Weil ich kenne diese Frustration, dass mein Gegenüber auf eine völlig unerwartete Art reagiert oder auf eine für mich sehr unbefriedigende Art. Dann ist es meine Aufgabe, der Person zu erklären, warum sich das für mich komisch anfühlt.
Ja.
Und die Aufgabe der Person, mir zu erklären, warum die es aber so macht.
Ja.
So. Und Aufgabe jetzt in Anführungsstrichen, ne? Jeder soll machen, was er will, aber und dann versteht man einander, und dann ist die Situation, wenn man die wieder hat, denke ich sofort, ach ja, das ist bei dir, weil du, und hat nichts mit mir zu tun, und du weißt, ach, sie braucht es jetzt, weil, und dann trifft man sich einfach in der Mitte, und das finde ich einfach total wichtig.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass wenn das eine große Liebe von dir ist, wenn du diese Beziehung, wenn du sehr an dieser Beziehung hängst, dass du die Kurve kriegst und dass ihr irgendwie zusammenfindet und dass das jetzt doch nicht das Ende war, sondern dass das vielleicht ein guter Wendepunkt in der Beziehung war, ab dem ihr Kommunikation nochmal ganz neu lebt und denkt und viel offener und freier und befreiter vor allem miteinander leben könnt und dass ihr da irgendwie so ein Happy Place findet. Das ist mein großer Wunsch an dieser Stelle, und den schicke ich dir mit dem Weihnachtsmann rüber.
Also oder leider erst am 24.
Nee. Also kommt ja erst an Weihnachten wieder. Wir haben jetzt schon mächtig überzogen, haben aber nur ein Geheimnis geschafft. Mir hat das so gewurmt, weil eine Person zuletzt geschrieben hat, sie möchte eigentlich, dass wir mehr Geheimnisse im Podcast besprechen.
Hast du noch ein kleines?
Ja, deswegen habe ich noch ein ganz kleines.
Mini-Geheimnis,
das wir jetzt hier machen, das mir sehr gut gefallen hat. Und das heißt folgendermaßen: 2 Jahre keinen Sex und einmal schlechtes Knutschen. Bin Single, mir fehlt nix, bin happy.
Oh, da sind wir ja wieder angekommen.
Mal so eine Erfolgsgeschichte am Ende des Podcasts heute. Mm. Das ist es nämlich. Das ist ja auch, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist alles Wumpe, in welcher Konstellation ihr seid.
Voll Wumpe.
Es gibt keine bessere oder schlechtere Konstellation. Es gibt nur die Konstellation, die für euch im jetzigen Zeitpunkt eures Lebens am besten, das ist ja auch immer wichtig, der Zeitpunkt, wo man gerade steht, wo man gerade ist, auf dem Lebensstrahl. Da können ja überall, kann es ganz unterschiedliche Bedürfnisse geben.
Ja.
Und wenn ihr euch jetzt gerade geil fühlt.
Der Lebensstrahl.
jetzt gerade geil fühlt und Spaß habt und das genießt, dann ist es best day ever.
Ich glaube auch. Ich glaube, einerseits gibt es ein sehr großes Spektrum, und ich glaube auch, dass Menschen, denen zum Beispiel Sex einfach gar nichts bringt, also diese Körperlichkeit mit anderen entweder nur auf so einer platonischen Ebene gut finden oder auch gar nicht. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Aromantiker, also Aromantiker, die sozusagen mit romantischen Beziehungen auch nichts anfangen können.
Ja.
Also es gibt ja wirklich einfach alles Mögliche, zum Glück.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass viele dieser Menschen, gerade die sich da irgendwo auf diesem Spektrum befinden, das lange gar nicht erkennen, weil sie ja auch irgendwie so ein bisschen reingezogen werden in so ein, du musst ja Sex gut finden. Mhm. Und wenn du quasi Sex nicht magst, dann liegt es nicht daran, dass du keinen Sex magst, sondern dass der Sex bisher scheiße war.
Ja.
Und dadurch zwingt man sich immer wieder in schlechten Sex, weil die Person hat ja nie guten Sex. Weil sie einfach Sex nicht, also Sex für sie nicht funktioniert. Und dass man auch viel offener über sowas spricht, damit Menschen das viel früher als Option irgendwie wahrnehmen und dadurch ja auch so befreit werden können, weil sie aufhören können zu suchen.
Mhm.
Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach bisher schlechten Sex hatten und ein guter Sex um die nächste Ecke wartet.
Mhm.
Aber ich glaube, das merkt man ja auch so, an so einer eigenen Erregtheit. Und das kann man ja auch mit sich selber ein bisschen ausprobieren,
mhm,
wenn man Filme guckt. Also um wirklich mal rauszufinden, warte mal, vielleicht mag ich Sex einfach gar nicht.
Mhm.
Da muss man ja auch nicht unbedingt eine zweite Person dazu haben.
Ist keines der Themen, für das man unbedingt eine zweite Meinung braucht.
Absolut. Also das ist, man muss nicht in der 14. Beziehung sagen, warte mal, ich versuche jetzt mal mit dem 15., ob ich aromantisch bin oder nicht. Also deswegen, absolut. Und ich glaube, einerseits ist es das, also dass man irgendwann dann eben, dass man darüber viel offener spricht, damit die Leute auch viel mehr Optionen zur Verfügung haben, um das zu erklären, wie sie sich fühlen, anstatt irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Und, aber manchmal sind es auch Phasen. Ich finde, wir sollten uns alle auch Lebensphasen gönnen. Also ich hatte Phasen, wirklich Jahre, wo mich Sex einfach gar nicht interessiert hat, weil ich emotional oder irgendwie so anderweitig vergeben war, dass ich da einfach ich hab's nicht gefühlt. Und dann hatte ich aber wieder Phasen, wo ich
auf diesem Part des Lebensstrahls war es kein Thema für dich.
Nee, genau. Und dann habe ich wieder auch einen anderen Strahl gewählt. Oder wurde
es ist immer der gleiche Strahl, da gibt es noch unterschiedliche Abschnitte.
Ah ja, verstehe. Also ich war dann auf dem nächsten Abschnitt dieses Strahls, wo ich dann so eine super Horny-Phase auch hatte.
Na.
Aber auch das ist ja super individuell.
Na.
Und vielleicht wäre es auch anders gewesen, wenn ich, was weiß ich. Also ich glaube, dass solange man niemanden verletzt und alles consensual ist, ist es, was es ist. Also so. Aber
wie Tokotronic so schön gesagt haben, es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
Tokotronic haben auch gesagt, über Sex kann man nur auf Englisch singen.
Und sie hatten mit beiden Dingen recht.
Ja. Auf jeden Fall, ich finde das einfach so krass wichtig zu sagen, ich mach das und das oder ich mach das und das nicht und bin glücklich. Ihr könnt mich alle mal.
Na, bin ich auch. Und das noch an alle unsere aromantischen und asexuellen und asexuals und aromantics da draußen. Ich finde das so cool, dass man eine Sexualität hat, die klingt wie das A-Team.
Aromantic, asexual.
A-Team. Ist doch mega cool.
Das stimmt.
Da in einer Reihe zu sein. Deswegen.
Und ich meine,
Props gehen raus an euch.
Ich weiß nicht, ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie gut oder richtig oder falsch ist, das zu sagen, aber ich hätte, also es ist auch, wenn so eine durchschnittliche Hetero-Schluppe wie ich den meisten Teil meines Lebens dachte, dass ich bin, hat sich auch meiner Meinung nach, ich habe mich im Nachhinein viel zu viel damit beschäftigt, mit Männern und mit Sex und wem ich wie gefallen muss und was ich da jetzt hatte und wie. Ich habe das Gefühl, ich hätte viel spannendere Sachen in meinem Leben machen können, wenn das nicht so ein Fokus gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, dieser Fokus war einfach so ein krasser Gruppendruck und Umgebungsprägung und Filme und so. Und ich habe mich im Nachhinein richtig geärgert, dass ich irgendwie meine Jugend, dass es so meine Jugend dominiert hat. Ich fand es richtig stressig.
Ich würde dann an dieser Stelle gerne noch, um es für mich zumindest abzurappen, die Lassie Singers zitieren mit dem schönen Refrain. Liebe wird oft überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht.
Okay, wow. Das ist jetzt so, so muss ich Beethoven gefühlt haben, wenn jemand die letzte Note von seinem Stück nicht gespielt hat.
Ta-da-da-da.
Ta-da-da. So nehme ich.
Aber er hat es ja nicht gehört. Ja. Sein Glück.
Das war der, ne? Das war der Taube. Mhm. Ja, ich verwechsel
aus
das
Bonn.
Mal.
Der ist in Bonn geboren.
Wirklich?
Mhm. In Bonn steht das Geburtshaus von Beethoven. Deswegen heißt, ist in Bonn alles nach Beethoven benannt. Die große Veranstaltungshalle der Stadt Bonn heißt Beethovenhalle, Beethovenplatz, Beethovenufer, Beethoven, Beethoven, Beethoven.
Krass. Ja. Es gibt eine Software, die heißt Beethoven, die das ist eine KI-Software für Musik.
Es gab auch ein Hip-Hop-Produzenten-Duo aus Berlin, ich weiß nicht, ob es die hießen, Beethovens.
Und mit diesen wichtigen Worten.
Liebe Leute, passt auf euch auf. Wir haben euch wahnsinnig lieb in all euren Farben, Formen und Facetten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit uns hier durch die Pfade des Lebens wartet.
Durch die Lebensstrahlen.
Auf dem Lebensstrahl tanzt, balanciert und mit uns die Hürden des Lebens gekonnt ignoriert.
Ja, oder?
Ja. Das ist eigentlich der Trick.
Wisst ihr, die Idioten springen über die Hürden. Ja, wir kriechen gemütlich am Boden.
Ich laufe einfach durch.
Drunter durch.
Durch die Hürde durch.
Oder eigentlich, ich habe übrigens als kleines Kind bei Hürdenlauf gedacht, warum laufen die nicht daneben vorbei, ne, die Idioten.
Ja. Absolut.
Und so lebe ich mein Leben.
Liebe Leute, und da denke ich an David Lee Roth, der gesagt hat, ich habe es mit Joggen probiert, aber mir sind immer die Eiswürfel aus dem Glas gefallen.
Es ist wirklich, hier ist halt der Zitateballerer, das ist wirklich, sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller und damit beenden wir diese Folge.
Alright, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir freuen uns auf euch.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.